Happy Shooting, Folge 591. Nicht im Weg rumstehen, sonst werdet ihr auch geschoren. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
Enjoy Kamera und Jimdo.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Oh, ich bin hier übrigens im Schneechaos. Der Chris nicht.
Oh, du Armer. Oh, das ist gemein, oder?
Wir nehmen trotzdem auf.
Ja, wir nehmen trotzdem.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Ja, da muss er lachen, der Chris.
Nein, das ist total gemein und ich sollte nicht mit Häme kommen. Das ist auch völlig unangebracht.
Ja, du bist aber auf der anderen Seite vom Globus.
Hier ist kein Schnee. Erzähl ich gleich ein bisschen.
Genau,
da wird es euch auch gleich besser gehen, wenn ich erzähle, weil so ganz rosig ist das hier auch nicht alles. Aber bevor wir loslegen, erstmal wieder, wir sind live. Es ist Dienstag 18 Uhr, auch wenn heute eigentlich Montag ist. Wer live dabei ist, heute am 14., ne? Bei mir ist auf dem Kalender schon der 15.
Ja, bei mir ist es noch der 14. Mhm.
Genau, am 14. Januar, der darf hier live mitmachen auf dem Slack im Kanal HS Fragen, eure Fragen reinwerfen oder auf Twitter mit dem Hashtag HS Frage. Ja,
so schaut das aus. Ja Mensch, ich finde das ja cool, dass wir so einmal quasi rund um den Globus von Nord-Süd-Achse einen Podcast aufnehmen können. Das ist mächtig gewaltig und den auch noch live streamen hier.
Mhm.
Das macht ziemlich viel Laune.
Wir sind gut, mal schauen, ob das so weitergeht. Also wir bewegen uns ja hier. Also letzte Woche waren wir oben in Auckland und dann irgendwie nach Rotorua und so weiter. Wir sind mittlerweile jetzt ein bisschen weiter nach Süden gereist und ich befinde mich jetzt gerade in Napier. Moni ist, es ist morgens um kurz vor 8. Moni ist, glaube ich, gerade irgendwie am Wachwerden. Ja, ist kurz vor 8. Napier ist geil. Das ist die Weingegend, die große auf der Nordinsel. Mhm. Und also hier gibt es quasi einen Weinbauern nach dem anderen. Hier ist auch hier wird unglaublich viel Landwirtschaft betrieben. Das ist also auch so die Food-Ecke, wo ganz viel wächst, was hier auf der Nordinsel nicht nur hier verzehrt wird, sondern auch exportiert wird. Und wir werden heute am Nachmittag auch eine Weintour machen. Also wir haben uns echt überlegt, ob wir da jetzt so einzelnen Wineries fahren, und dann haben wir aber eine Tour entdeckt, die so einen halben Tag lang geht und wo einer, der selber in dem Business groß geworden ist, macht diese Touren, und die hat noch einen anderen Vorteil, die ist Door-to-Door. Wir werden hier an der Türe abgeholt und auch wieder an der Türe abgeliefert, weil wir werden, glaube ich, fünf Weingüter besichtigen mit Weinproben und so.
Da fährst du nicht mehr selber, ne?
Da ist es sehr gut, dass ich nicht selber fahren muss.
Finde ich gut.
Ja, Napier ist cool, bis auf den kleinen Haken, dass es seit gestern regnet.
Wie was?
Ja, also wir hatten bisher tatsächlich richtig Sonne. Neuseeland ist auch so also Australien ist ja noch nebendran, also von den beiden ist Neuseeland das, wo tatsächlich das Ozonloch so eher mitten oben drüber ist.
Mhm.
Und soll sich zwar in den letzten Jahren wieder langsam schließen, aber trotzdem ist hier so die Verbrennungsgefahr schon sehr, sehr groß. Und dafür gibt's auch den UV-Index, der irgendwie, also nachts ist der null und irgendwie so, wenn die Sonne so richtig knallt, der ist, glaube ich, nach oben offen, aber so 11 bis 12 hatten wir hier schon durchaus und das ist sehr viel. Also da bist du auch nach 10 Minuten, hast du da schon Sonnenbrand, wenn du dich nicht schützt.
Was hat man hier so in Europa normalerweise? Gibt es da irgendeinen Wert, dass man das mal vergleichen kann?
Weiß ich nicht, musst du mal schauen. Schauen wir einfach mal UV-Index.
UV-Index, such das mal raus.
UV-Index heißt das Stichwort. Das ist so, das geht so weit, dass hier tatsächlich, also der niedrigste Lichtschutzfaktor, den man kriegt, ist 30. 50 ist normal. Und wir haben es auch schon an mehreren Restaurants gesehen und Cafés gesehen, dass da beim Tresen, wo die Kasse ist, auch noch so eine Flasche Sonnenschutz rumsteht, wo man sich dann bedienen kann, wenn man es irgendwie vergessen hat. Also, aber das ist jetzt gerade eben weg. Also der UV-Index ist jetzt bei 1 oder so. Aber das ist ganz schön, weil
wie viel sagst du, hast du UV-Index? 13?
Nee, so 11 bis 12 hatten wir
schon. 11 bis 12. Also ich lese hier gerade Europa, ne? UV-Index geht nicht über 8 in United Kingdom. 8 ist selten, 7 mag mal an außergewöhnlichen Tagen auftreten. Ah, ja, das ist schon gut.
Also die Sonne, die kann hier mehr, das merkt man schon sehr deutlich. Ansonsten, was gibt's noch zu erzählen? Also wir sind jetzt auf dem Weg auf die Südinsel. Dann wird dann das auch hier mit der Aufnahme alles schwieriger werden, weil da unten soll das mit dem Internet nicht so gut sein. Aber wir arbeiten ja im Hintergrund fleißig dran, dass das trotzdem wird.
Ja, wir sind die letzten Tage mit einem Softwarehersteller fleißig an einer Backup-Leitung am Arbeiten. Ich bin gespannt, ob das noch zeitnah klappt.
Ich habe keine Ahnung, wir werden sehen.
Ja, ich habe ja auch schon eine Hardware-Lösung, dass ich, wenn wir übers iPhone verbunden sind, dass du hier trotzdem am Stream teilhaben kannst.
Ja, das ist gut, ja.
Bin mal gespannt.
Was hier übrigens auch ganz cool ist, ich habe das ja vorher auf diversen Medien, also sprich Tipps von der Topfloor und diverse Podcasts ja schon erzählt, dass ich in Neuseeland bin. Und natürlich gibt es hier auch diverse Hörerinnen und Hörer. Und der Community Follower Power ist der Hammer. Wir sind in Rotorua gewesen und da ist eine Stunde entfernt davon ist Hobbiton.
Ja.
Hobbiton.
Das, also Hobbiton, muss man als Fan natürlich gesehen haben.
Eigentlich muss man das gesehen haben und wir haben das aber natürlich, weil wir auch so ein bisschen Flexibilität haben, haben wir so diese touristischen Sachen, und das ist eine touristische Sache, die haben wir nicht alle im Voraus schon fix gebucht, nur für den Fall, dass irgendwas dazwischen kommt und so weiter. Also wir schauen immer so ein paar Tage vorher und das hat immer gut geklappt, nur bei Hobbiton stand da auf der Webseite, nee, ist voll alles ausverkauft. Und da haben wir die letzte Abzug FM. Also Mon und ich haben ja noch unseren kleinen Podcast, Abzug FM, und den machen wir ab und zu mal, machen wir den und haben den eben auch von hier mal eine Folge gemacht und haben in der Folge auch erwähnt, ja, dass das mit Hobbiton halt leider nicht geklappt hat. Aber wir wären da jetzt auch nicht 100% traurig gewesen, ne? Das war halt dann so und dann ist auch okay. Ist ja eh so ein bisschen touristisch und wir wollen ja nicht so viele touristische Sachen. Aber das aber nur so am Rande erwähnt. Und dann meldete sich eine Hörerin von Moni, die Annika, meldete sich, die ist in Rotorua beziehungsweise in Hamilton der Gegend und arbeitet da. Und ja, meldet sich bei Moni und sagt, ey, das geht ja gar nicht. Ich versuche da mal was. Und am nächsten Tag hatten wir ein Ticket. Also die hat uns das Ticket nicht gekauft, sondern nur eine Reservierung. Das muss man schon selber zahlen. Aber die hat halt mal eben so ein paar Fäden gezogen.
Ja, wahrscheinlich, wenn ausverkauft ist für Touristen, gibt es vielleicht immer noch so ein kleines Kontingent, wenn dann doch spontan mal VIP-Gäste kommen. Und vielleicht.
Nee, so war das nicht. So war das nicht. Aber
doch, die hatte doch genau so. Mann.
Die kennt da jemanden. Und auf jeden Fall sind wir dann natürlich doch noch reingekommen. Das war schon sehr, sehr eindrucksvoll. Also wer die Filme kennt, das ist halt da, wo die Hobbits wohnen. Beutelsend auf Deutsch, glaube ich. Oder ist das nur dem Bilbo sein Haus? Egal, also ist ein komplettes Außenset. Ne? Also es ist, also da sind keine Innenräume. Da kannst du also nicht reinlatschen in die Dinger. Da kannst du Türe aufmachen, aber so nach einem Meter hört das dann auch auf.
Ne? Der Rest ist dann wieder Studio, ne?
Ja, das wird dann, das, die Innenszenen haben sie in Wellington, das ist da, wo wir dann als nächstes hier hingehen, im Studio gedreht.
Das ist so verrückt.
Du hast diese Erdhöhlen und dann hast du oben so Kamine, die da rausgucken und natürlich qualmt dann auch der eine oder andere. Nee, da haben sie halt so Holzchips, die sie da drin abrauchen lassen, damit das dann irgendwie nach echt aussieht.
Hat das denn wenigstens fotografisch was hergegeben? Kannst du da ein paar schöne Bilder
machen? Ja, ist auch schwierig. Also das ist von der Landschaft, ist das einfach der Hammer. So eine Landschaft gibt's eigentlich gar nicht. Also die mussten da tatsächlich keine Strommasten rausklonen oder sonst was. Das ist da so. Mhm. Da fährst du so ein bisschen durch die Hügel und dann bist du plötzlich mitten in dieser Landschaft. Und das ist alles so, wie es auch im Film ist. Also das ist jetzt nicht irgendwie aus 30 Sachen zusammengestückelt. Diese großen alten Bäume, die da stehen, sind der Hammer. Die sind auch echt, bis auf einen, den sie irgendwie gebaut haben. Und zwar der über Bilbos Hütte. Der da oben drauf steht, der ist tatsächlich in super Kleinarbeit irgendwie mit Kunstblättern aus Korea oder so ähnlich oder so einen Baum nachgebaut. Aber ansonsten, so was da so rumsteht, also der Party-Tree, der große, wo da gefeiert wird und so zum Beispiel, steht da alles so. Also das ist echt unglaublich.
Aber es rennen überall Touris rum, ne?
Aber es ist halt, ne, für alle 10 Minuten eine Tour.
Da na kommen klar.
Busse, da wirst du vom Souvenirshop wirst du erstmal, wo du so Elfenohren und so Zeug kaufen kannst. Ja,
hast du ein paar lange Ohren mitgenommen?
Nee, habe ich nicht. Ich habe nur die Schütte fotografiert, wo die drin sind. Nee, das ist also, ist gut durchorganisiert. Und ja, wenn man Fan ist, muss man da einfach trotzdem das natürlich gemacht haben. Und wir haben es auch nicht bereut, weil es war tatsächlich schwer beeindruckend. Aber nichts Innensets, ne? Das ist alles nur von außen. Was haben wir noch gemacht? Ja, genau. Und dann hab ich noch einen Hörer von Tips from the Top Floor, der hier auch so gemeint hat, hey, wollt ihr mal so ein paar Sachen machen, die ja auch so nicht so, wo die Touris rumrennen, sondern geil. Und dann hat er uns erstmal zum Schafescheren mitgenommen. Neuseeland, Schafland, die haben hier sogenannte Sheep Stations. Das sind ja große Schafhöfe im Prinzip. Also da reden wir aber von 10.000 bis 20.000 Schafen in so einer Sheep Station. Mhm. Und wenn da geschoren wird, dann ist das halt Fließbandarbeit. Also auch nichts für Touris, ne? Da musst du schon irgendwie ein bisschen rumfragen und so, und dann meint die, nö, könnte kommen, könnte auch fotografieren, das ist kein Problem. Da dürft halt nur nicht im Weg rumstehen, sonst wäre er auch geschoren. da sind dann fünf Jungs parallel an so Stationen. Dahinter sind die Schafe so eingepfercht in so einem innen drin, dann sind die da in so einem Pferch halt, und dann wird da ein Schaf nach dem anderen, und dann sind die aber so schnell mit diesen Schafen. Die Schafe wissen überhaupt nicht, wie ihnen geschieht.
Ja, ich stell mir das ja gerade vor. Normalerweise packst du ja so ein Schaf und dann quasi mit dem Rücken zu dir auf den Arsch und dann geht's los.
So ist das auch da.
Jetzt stell ich mir gerade vor, du stehst da im Weg, so ratzfatz wird der Chris da rücklings auf den Arsch gesetzt und das Brusthaar ist ab, ne? Zack.
So ungefähr, ne? Also das ist tatsächlich. So pro Schaf, komplette Schafscheren dauert wahrscheinlich so 40 Sekunden ungefähr.
Auch regelmäßig so Wettkämpfe?
Ja, so wahrscheinlich.
Also am schnellsten, die Jungs, und am gründlichsten ist und so.
Also die Jungs, und dann haben die da irgendwo so eine Stereoanlage, richtig laut, ne, läuft da Musik, dass die, weil das ist, ansonsten ist das einfach eine stupide, monotone Arbeit, ne, dann haben die da laut Musik laufen und dann wird geschoren, und dann sind da noch zwei, die mit so Besen das Zeug, die Wolle dann oder das Vlies dann noch so sortieren, nach, das ist hier schmutzig, das muss da lang und so. Und dann ist einer dafür zuständig, das Zeug dann so in so Ballen zu pressen. Und das geht wirklich zack, 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 zack. Das ist unglaublich, was war ein echtes Erlebnis. Also Schafe scheren, aber so im großen Stil. Die machen dann zu fünft, machen die so am Tag so um die, also geschätzt, wir haben es mal hochgerechnet, so mindestens 2000 Schafe am Tag. Das heißt, die arbeiten da 10 Tage und dann ist die komplette Farm einmal durchgeschoren. Und dann reisen die weiter und gehen wohl auf andere Höfe. Also die sind Profis, die.
Okay.
Und die verdienen auch pro Schaf, verdienen die irgendwie so 2 bis 3 Neuseeland-Dollar. Also die machen da richtig Kohle.
Habt ihr Fotos online?
Noch nicht, aber wir haben Fotos und werden dann noch ein paar Sachen online stellen. Auf jeden Fall.
Cool.
Wir haben aber Fotos online auf tftf.com/nzfotos. Habe, glaube ich, letztes Mal schon erzählt.
Na klar, verlinken wir.
Machen wir nochmal ttf.nz. Ich schmeiß das mal eben noch in den Stream rein.
Und ansonsten wartet gespannt auf Neuigkeiten aus Neuseeland nächste Woche. Wenn ihr dann erfahrt, ob das Brust-OB runter ist oder nicht.
Genau. Nee, ja. Also cool, wir werden weitermachen. Auf der Südhalbinsel, wie gesagt, wird es wahrscheinlich technisch ein bisschen mehr Challenge, aber
müssen wir schauen. Wenn wir gar keine Verbindung hinkriegen, dann muss es ausfallen. Hilft ja nichts.
Wir tun, was wir können.
So schaut's aus.
So, was haben wir denn auf der Liste?
Wer auch getan hat, was er konnte, war ein Komet, nämlich der Komet 46P Virtanen. wie, ich weiß nicht, wie er sich korrekt ausspricht, ich nenne ihn jetzt mal Virtanen. Und das war gerade in der Zeit, wo ich tatsächlich krank zu Hause war mit meinem Hörsturz. Und der ist am 16. Dezember 2018 besonders nah an der Erde gewesen. Und zwar nur 0,0781 astronomische Einheiten. So eine astronomische Einheit ist ja die Entfernung von der Erde zur Sonne. Das heißt, er war ungefähr in 30-facher Mondentfernung. Der ist an der Erde vorbeigeflogen. Helligkeit konnte bis zu Magnitude 3 erreichen. Also man konnte ihn sehen und man konnte ihn auch fotografieren zu der Zeit. Ich denn nun leider nicht, weil ich wollte mir dann den Stress nicht antun, dann draußen dann zu stehen und zu gucken und dann Bilder entwickeln. Ich habe das in Blogs verfolgt oder auf Twitter und bin jetzt natürlich gespannt, ob jemand von unseren Hörern, also ihr da draußen, Happy Shooting Hörer, den Komet 46P Virtanen fotografiert hat. Und falls ja, vielleicht verlinkt ihr doch mal ein paar Bilder auf happyshooting.de zur Folge 591. Dann freue ich mich. Gucke ich mir mal eure Bilder an. Weil ich finde sowas immer total spannend. Ja, der nächste Komet kommt bestimmt. Und bis dahin kann man ja Filme selbst entwickeln, wenn man Langeweile hat. Da hatten wir ja auch schon mal das Thema, zum Beispiel in der Folge 587, wo es dann darum geht, auch mal Farbfilme vielleicht selbst zu entwickeln. Da kommt es ja dann doch ein bisschen drauf an, die Temperatur zu halten. Und ja, da hatten wir das Thema Sous-Vide-Stäbe, die einen Behälter eben auf Temperatur halten können. Und statt damit zu kochen, kann man ja damit vielleicht auch Filme entwickeln. Und da hat der Kai was geschickt.
Man kocht ja nicht mit Sous-Vide. Nein. Also das traditionelle C41-Farbfilm entwickeln, also so wie wir das bisher immer gemacht haben und wie das auch so in den großen Labors stattfindet, ist, also bei uns zu Hause ist es das Tetinal-Kit gewesen. Es gibt aber durchaus andere Kits. Das Tetinal-Kit hat nämlich den kleinen Nachteil, dass es auch so auf diese 38, irgendwas Grad eingenordet ist. Und das ist natürlich schwierig, diese Temperatur genau zu halten. Die musst du auch relativ genau halten, damit die Farben nachher stimmen. Und dafür war diese Sous-Vide-Geschichte da. Oder andere Sachen, also auch der Jobo-Prozessor mit Temperaturregelung und so weiter, ist ja genau dafür da, damit das eingehalten wird. Aber der Kai weist uns drauf was hin. Und zwar schreibt er einen später Nachtrag zum Sous-Vide-gestützten Film entwickeln. Ich möchte das Augenmerk auf diesen Link lenken. Dieses Kit funktioniert ab 20 Grad Celsius, womit die Notwendigkeiten eines Sous-Vide-Garers deutlich reduziert werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Chemie in wiederverschließbaren Beuteln daherkommt. Warum ist das toll? Dadurch, dass man die Beutel quetschen kann, hat man die Möglichkeit, die Luft rauszudrücken, was gut für die Haltbarkeit ist. Und die Beutel schwimmen dann unter Wasser im Wasserbad, was wiederum die Halter am Cinestill-Heizstab unnötig macht. Ja, das Compart-Kit haben wir tatsächlich noch nicht ausprobiert, wollte ich aber mal. Du kannst aber tatsächlich auch das Tetinal-Kit ab 20 Grad oder so ähnlich zumindest verwenden. Da gibt es auch andere Entwicklungszeiten für niedrigere Temperaturen. Aber auch das habe ich noch nicht wirklich gründlich durchgetestet. Aber das Compart, ja, tatsächlich kommt in diesen Beuteln. Ich glaube, das ist auch schon vorgemischt. Also das Tetinal kommt in konzentrierten Flaschen. Die musst du dann erst noch irgendwie verdünnen und so. Wobei das Compart, glaube ich, schon vorangemischt ist. Und ja, das ist dann zumindest von der Handhabung her deutlich leichter.
Ja, klingt gut. Ja, 20 Grad kann man auch so schaffen.
Das ist deutlich einfacher. Also in unseren Breiten ist das deutlich einfacher einzuhalten. Wenn du jetzt irgendwo mitten in den Tropen bist, hast du es wahrscheinlich mit den höheren Temperaturen einfacher. Ich habe ja schon von Filmmenschen gehört, die, wenn sie in den Tropen irgendwie, wo die 35, 40 Grad normal sind, wenn die da Film entwickeln, dann müssen die ihre Chemie und alles in den Kühlschrank stellen, damit sie die 20 Grad dann einhalten können.
Ja, so hat jeder das Recht auf seine ganz persönlichen Probleme. Ein Problem können wir vielleicht lösen, nämlich Platzprobleme, beziehungsweise nicht wir, sondern Lexa möchte das lösen. Wenn ihr nämlich viel Platz braucht auf einer SD-Karte und euch reichen nicht die 16 GB, 32, 64, 128 GB, sondern es muss mehr sein, wie wäre es denn dann mehr mit einem Terabyte? Terabyte sagt man, ne? Wie wäre es mit einem Terabyte? Hat nichts mit unserer Erde zu tun.
Nicht wirklich.
Ja, Lexa hat das vorgestellt, 1 Terabyte auf einer SD-Karte. Da habe ich erstmal geschluckt, denn das wäre mehr auf so einer winzigen Karte, als viele an SSD-Speicherplatz in ihrem Computer haben. Das finde ich ziemlich heftig. Und das Ding kommt relativ günstig daher, also verhältnismäßig, nämlich 1 Terabyte, ich muss mich korrigieren, 1 Terabyte SD-Karte ist angekündigt für $499, 399 bei Vorbestellung. Das, jetzt fragt man sich, wie geht das? Es geht, weil die ist nicht besonders schnell. Das hat mich ein bisschen stutzig gemacht. Das ist nämlich eine UHS-1-Karte. Das heißt, die kommt auf bis zu 95 Megabyte die Sekunde.
Und zwar nur lesend und auch nur bis zu.
Ne? Bis zu, ja. Und ich vermute, das ist dann die schnelle Angabe, sprich die lesende Angabe. Das hat mich ein bisschen stutzig gemacht. Also es geht wohl nicht darum, möglichst schnell viele Daten zu speichern, sondern einfach nur, um viele Daten zu speichern. Da bin ich mir nicht sicher, ob das aufgeht, weil ich hatte überlegt, wo könnte man jetzt, also ich denke natürlich ans Kameraumfeld, 1 Terabyte auf einer SD-Karte gebrauchen. Und da fallen mir so Sachen ein, wie ja, 4K-Video, vielleicht sogar noch mit Slow-Mo oder 6K, 8K-Video. Dann brauchst du aber was Schnelleres. Genau, und dann willst du aber irgendwas haben, was schneller wegspeichert. Oder wenn tatsächlich extrem Sportgeschichten machst und mit verdammt hohen Auflösungen hier so mit diesen 30, 40, 50 Megapixel Kameras dann schnelle Bilderserien schießt, aber auch dann willst du eine schnelle Karte haben.
Ja, also ich glaube, dass da gibt es spezielle Anwendungsbereiche für diese Kamera, zum Beispiel so Sachen, die ganz lange unattended irgendwo laufen müssen, also so Wildlife-Geschichten, wo du ein Vierteljahr lang irgendwie dann irgendwie so Bilder automatisiert machst oder so. Kann ich mir vorstellen, dass es da ganz sinnvoll ist. Wobei das Thema Kartengeschwindigkeit ist ja immer noch, also das wissen immer noch viele nicht, dass das immer noch eine sehr sekundäre Geschichte ist, weil die Kameras ja selber einen sehr schnellen Puffer eingebaut haben. Das heißt, die Kameras, die nehmen das Bild ja erstmal intern auf einen schnellen Speicher auf und dann, wenn die Kamera gerade nichts zu tun hat, wird das dann auf die Karte rübergeschaufelt. Und damit kann man auch mit langsamen Karten relativ viele gute Sachen machen, also auch Sachen, wo du schnell fotografieren willst, da ist halt nur dein Puffer schneller voll. Und das ist dann je nach Anwendung vielleicht doch ganz gut. Vor allem beim Download von der Karte ist es natürlich dann ärgerlich, wenn du ein Terabyte mit USB-2-Geschwindigkeit runterladen musst.
Da will ich aber nicht drauf warten.
Nee, nicht wirklich.
Also zum Thema schnelle Karten, das kann natürlich mit einer langsamen Karte auch sehr nervig sein, wenn dein Puffer auf die Karte geschrieben wird und deine Kamera gibt die nächste Auslösung erst frei, wenn der Puffer fertig gespeichert ist. Also ich hatte die Situation auch schon, dass du halt eine Serie machst von einem Pferd, was vorbeiläuft, dann machst du so klack, 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 dann hast du eine Serie mit irgendwie 12 Bildern. Und dann kommt schon das nächste Pferd und willst auslösen und guckst noch auf diese rote LED, die speichert.
Ja, das ist das schon macht schon doof. Mehr Spaß mit schnelleren Karten. Und heute ist das Thema Kosten für die Karten ja auch nicht mehr so das Große, wie es mal war.
Nee,
Speicherkarten sind ja wirklich schweinegünstig geworden. Deshalb spielt dann auch manchmal, das ist nicht mehr so eine große Rolle, wenn man dann doch die schnellere nimmt.
Ja,
ja. So, ja, Terabyte, wer es braucht.
Ne? Der Christoph sagt noch im Slack, das ist nämlich auch ein Argument, wenn man eine 1-Terabyte-Karte drin hat und die auch benutzt, wenn die kaputt geht oder verloren geht, weil sie irgendwo runterfällt, dann hast du auch 1 Terabyte Daten verloren. Ne?
Das ist ein Argument, was ich ja früher immer ganz oft gebracht habe. Mehrere kleine Karten, don't put all your eggs in one basket. Mhm. Ja, wobei ich hatte wirklich, seit ich die 2-Sekunden-Regel anwende, hatte ich ja nie wieder ein Problem mit Datenverlust und kaputten Karten. Also nochmal ganz kurz, die Karten, die teste ich durch. Wenn ich eine Karte neu habe, dann wird die einmal komplett durchgetestet und zwar mit den, mit den F3-Tools.
Ist ein Programm dafür.
Ja, das ist aber nur hier für einen Mac. Ich glaube, auf Windows gibt es was Ähnliches, aber
weil ich würde mal generell empfehlen, sie wenigstens einmal voll zu fotografieren, um zu schauen, ob sie auch wirklich den angegebenen Speicherplatz hat.
Ja, nicht voll fotografieren. Was dieses Tool macht, wie gesagt, F3 steht für Fight Flash Fraud. Also damit kannst du quasi deine deine Karten automatisiert einmal komplett vollschreiben lassen. Und dann, also das ist ja so Kommandozeile und so weiter, F3 Write heißt das. Und dann schreibt er dir die Karte voll mit Daten und dann misst er auch gleich, wie schnell er das macht und so. Kannst also gleich dann auch rausfinden, wie schnell die Karte wirklich ist. Da ist man dann immer etwas überrascht, weil die dann doch langsamer sind, als man glaubt, ne, bis zu Angabe. Und dann gibt es das komplementäre Kommando F3 Read, was dann die Daten runterliest und die Prüfsummen überprüft. Also der überprüft, ob die Daten auch ordentlich wieder lesbar sind, was natürlich bei so einer Karte das Wichtigste ist.
Absolut.
Und dann hast du, wenn du das gemacht hast, hast du die Schreibgeschwindigkeit immer im Verbund des Systems, ne? Dein Kartenleser hat ja auch nochmal was damit zu reden. Und dann hast du also die Schreibgeschwindigkeit mit deinem Kartenleser und deinem System, die Lesegeschwindigkeit und siehst auch, ob die Daten tatsächlich komplett bis zum Ende geschrieben werden und auch wieder gelesen werden können. Und wenn das der Fall ist, dann kannst du auch davon ausgehen, dass das keine gefälschte, kaputte, sonst wie Karte ist. Das mache ich bei jeder Karte und dann ist das auch tatsächlich okay. Also die Karten sind dann gut und dann wende ich immer die 2-Sekunden-Regel an, bevor ich die Karte aus der Kamera rausnehme. Also entweder mache ich die Klappe auf, dann schaltet die Kamera eh aus, also die Kartenklappe, oder ich schalte die Kamera aus, aber bevor ich dann die Karte tatsächlich aus dem Slot ziehe, warte ich nochmal 2 Sekunden, weil, das haben wir auch schon ein paar Mal erzählt, die Kameras, die machen halt trotz dem Hardware-Schalter, wo off dran steht, machen die Kameras trotzdem manchmal noch ein bisschen weiter und schreiben noch ein bisschen auf der Karte, und wenn du die Karte rausziehst, während die Kamera schreibt, dann machst du dir das Filesystem kaputt.
Also und es kann sein, dass sie das tun. Es ist jetzt keine Aussage, dass das alle Kameras tun, aber das ist eine Beobachtung, zumindest bei einer Canon-Kamera gewesen.
Ja,
und seit es kann ich das, nicht schaden zu warten.
Genau, und seit ich das einigermaßen durchhalte, also auch immer mache, immer diese 2 Sekunden warte, habe ich nie wieder in den letzten 10 Jahren nicht einmal eine kaputte Karte gehabt. Also das eine ist die Durchtesten und dann sie mit diesen 2 Sekunden, der 2-Sekunden-Regel irgendwie rausnehmen und seither nie wieder ein Problem. Nichts kaputt, keine Recovery-Software nutzen müssen und so weiter.
Im Slack gibt es noch einen Verweis auf ein Tool, was auf heise.de zu finden ist. Das nennt sich H2-Test-W.
Richtig, das ist, danke für den Hinweis, das ist im Prinzip das Windows-Äquivalent.
Sehr schön.
Was diesen Kartentest dann auf Windows machen kann, ja.
Sehr schön. Tja, dann checkt eure Karten. Schreibt mal auf happyshooting.de, Folge 591, das ist die Folge hier. Was haltet ihr von einer 1 TB SD-Karte? Wofür würdet ihr die benutzen? Gibt ihr vielleicht noch Einsatzzwecke außerhalb der Fotografie? Wer weiß.
Und falls ihr eine Horrorstory mit gefälschten Karten habt, dann schickt uns einen Audiokommentar. Sowas wollen wir wissen.
Genau, an info@happyshooting.de. Falscher Knopf.
Oh. Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Die liegen aber auch dicht zusammen. Ja, die Folge wird nämlich auch unterstützt von enjoyyourcamera.com. Ja, da gibt es nämlich 5% auf jede Bestellung mit unserem Gutscheincode Happy Shooting. Ich muss das hier mal im Skript aktualisieren. Happy Shooting 2019. Habe ich übrigens schon ausprobiert. Ich habe dieses Jahr schon was bestellt. Musste ein Akkuladegerät bestellen. Aber um das soll es heute nicht gehen. Es soll heute gehen um Think Tank. Kennst du Think Tank?
Das sind die mit den Fototaschen und Sachen.
Oh ja, habe ich einen Trolley von, ne? Da habe ich damals noch, bevor das hier mit uns und Enjoy Your Camera losging so richtig, habe ich damals gesucht nach einem Fototrolley. Also quasi einem Koffer, den ich an einem Stab hinter mir herziehen kann. Und da habe ich mir wirklich ein paar Dinge kommen lassen damals. Über Versandhändler bestellt und ausprobiert. Da waren verschiedenste Dinge dabei. Und die meisten, die gekommen waren, die waren super gepolstert, also richtig dick gepolstert, wo ich dann schon so den Eindruck hatte, okay, also wenn ich jetzt wirklich auf eine Expedition um die Welt gehen will, im Flugzeug, und ich sicherstellen will, dass jemand diesen Koffer aus dem Flieger rausschmeißt, irgendwie so aus 10 Meter Höhe auf den Beton, und es soll nichts drinne kaputt gehen, dann sind das die richtigen. Sowas war dabei, aber das war nicht das, was ich suchte, sondern ich wollte irgendwas haben, wo ich meine Strobist-Ausrüstung reinkriege, möglichst platzsparend und okay geschützt, so für normale Anstoßungen, die du so hast, wenn du das Ding im Auto transportierst oder im Zug irgendwo, ja, weißt du, oder im Handgepäck im Flieger verstaust. Und da waren Think Tank tatsächlich die einzigen, die da sich zum einen an die Maße gehalten haben. Die haben dann dabei geschrieben, für welche Flüge das taugt. Das war für mich jetzt nicht so wahnsinnig spannend. Aber dadurch, dass die Maße so exakt angegeben waren und die Taschen demzufolge auch wirklich sehr kantig sind, sehr geradlinig an der Seite, konnte ich die auch immer prima im Auto verstauen. Also hinten im Kofferraum oder hinter den Sitzstellen und solche Späße. Das heißt, er nimmt relativ wenig Raum für seine Polsterung rein. Die ist jetzt halt nicht so dick, dass du das Ding einfach mal so aus dem Flieger werfen möchtest. Aber reicht für normale Nutzung vollkommen aus. Und du hast dafür den ganzen Innenraum. Und dann haben die das so clever gemacht, dass dieser Stab, der da drin ist, der Griff, den du so teleskopartig raus- und reinziehst, der nimmt ja Platz in diesem Trolley weg. Da ist natürlich so eine Wulst, wo die Tiefe von dem Trolley nicht ganz so enorm ist, aber links und rechts davon hast du die volle Durchladungshöhe, sodass ich meine Blitze da aufrecht reinstellen konnte. Also Think Tank hat bei mir absolut einen Stein im Brett. Wir hatten die damals auch gesehen, 2009 war das, glaube ich, auf der Fotokina. Da hatte ich mich irgendwie sofort verliebt in die Sachen. Also schaut
euch... Ich habe ja immer noch ein Lieblingsprodukt von Think Tank Photo. Das ist das Kleinste, was sie machen, glaube ich. Und das ist die Pixel Pocket Rocket. Das ist mein Kartentäschchen. Ne?
Natürlich, ja. Ich gucke hier gerade, es liegt hinter mir im Schrank, komme ich gerade nicht ran. Habe ich natürlich auch. Also die haben wirklich auch durchdachtes Zeug, was wirklich gut funktioniert. Schaut euch das mal an. Enjoy Your Camera führt da allerhand Think Tank Produkte. Unter anderem auch Objektivköcher. Das heißt, wenn ihr jetzt keine spezielle Fototasche, Fototrolli oder irgendetwas habt, sondern habt vielleicht euren normalen Reisekoffer und wollt aber mal 2, 3 Objektive mitnehmen, große wie auch kleine, oder diese Objektive dann vielleicht auch mal auf einen Ausflug mitnehmen und das Ganze soll gepolstert sein, ihr habt jetzt aber keinen Rucksack oder irgendwas dabei, sondern wollt euch das nur irgendwie umhängen. Das sind so zwei Einsatzgebiete, wo so ein Objektivköcher funktioniert. Und da gibt es auch einen von Think Tank. Und der hat eine kleine Besonderheit. Also zum einen hat er, also ein Objektivköcher kennt ihr, ne? Oben aufmachen, Objektiv reinstecken, oben wieder zumachen. Das ist so ein runder Deckel, der oben drüber ist. Dieser hier hat auch noch an den Seiten so Einschubfächer, die so ein bisschen, ja, so stretchartig so ein Gewebe haben. Da kannst du nochmal irgendwie, ja, dein Smartphone reinstecken, Portemonnaie rein oder...
Ja, Objektivdeckel.
Kleinkram. Objektivdeckel kannst du da reinmachen, was du so irgendwie noch dabei hast. Aber du kriegst diesen Köcher nicht nur oben, wie gerade beschrieben, am runden Deckel aufgeklappt, sondern du kannst sie mit einem zweiten Reißverschluss auch längs aufmachen. Das geht oben einmal über den Deckel rüber, im rechten Winkel nach unten. Ups. Und dann kannst du den so aufmachen wie so ein Ei, was du aufgeschält hast quasi irgendwie.
Wie hältst du denn Eier?
Ja, ich weiß es nicht. Wie also oder eine Mandarine vielleicht, weißt du?
Wenn
du
so Bilder angucken. Leute, guckt euch die Bilder an. Man versteht das nicht, wenn Boris das erklärt. Das
stellt euch einfach eine Mandarine vor und dann versteht ihr das schon. Ziemlich pfiffig und dabei ist auch noch ein Gurt, um das Ganze irgendwie über die Schulter zu hängen. Da sind irgendwie 2, 3 Ösen sind hier dran, wo man das festmachen kann. 4 sogar. Pfiffig. Gibt es in verschiedenen Größen und Farben. Schaut euch das mal an. Sehr praktisch. Wenn ihr das haben wollt, könnt ihr natürlich sparen. Nicht nur bei den Objektivköchern, sondern bei allem bei Enjoy Your Camera. 5% mit dem Code HAPPYSHOOTING2019. Und wir bedanken uns sehr für den langen Support.
Ich würde ja sagen, am einfachsten erklärt man das mit, es gibt Kreuz- und Querreißverschlüsse.
Das find's jetzt einfacher.
Ja, total. Nee, Leute, schaut euch an. Wir haben ein paar Meldungen hier, die etwas verspätet sind und sind schon die Sau ist schon durchs Dorf getrieben. Trotzdem wollen wir auch der Vollständigkeit halber hier nochmal darauf hinweisen, dass die Fotokina, die ja so groß angekündigt wurde mit ab jetzt jährlich, dann jedoch nicht ab jetzt jährlich ist, sondern die zumindest die 2019er nochmal ausfällt und ab 2020 dann wohl jährlich sein soll.
Ja, das war denen vielleicht doch ein bisschen zu dicht aufeinanderfolgend dann, ne? Da war ja jetzt nicht mal ein Jahr dazwischen, wenn das jetzt stattgefunden hätte, 2019.
Ich glaube, du kriegst dann auch nicht so, in so kurzer Folge kriegst du halt auch die ganzen Händler nicht mehr, weil das ist ja für so einen Anbieter, der dann dort eine Standgebühr zahlt und Leute abstellen muss und, ne? Ist das ja ein echter Aufwand. Und absolut. Je nach Größe der Firma brauchst du dann halt auch repräsentativ einen entsprechend großen Stand oder einen entsprechend großen Teil einer Halle. Das ist sackenteuer für die Firmen. Und wenn du das zu oft machst, dann kommen halt auch die Leute nicht mehr. Es ist heute eh schwieriger geworden, die Leute auf Messen zu kriegen, weil man findet ja alles online und so. Und deshalb ist das, glaube ich, ist das schon schlau, das so zu machen. Nur blöd, dass sie vorher ganz groß posaunt haben, wir machen sie jetzt jährlich und dann plötzlich sagen müssen. Also das ist einfach eine schlechte Publicity, weil das klingt natürlich schon so ein bisschen nach, wir wissen nicht, ob wir es nochmal wuppen können. Und also das klingt halt irgendwie, es hat ein Geschmäckle.
Ja, vor allen Dingen, also marketingtechnisch ist das eine ganz bittere Pille, weil schon als sie damals angekündigt hatten, dass sie dann nach der 2018er, dann gleich 2019, dann auf einem neuen Termin nochmal eine machen wollen, alle schon gesagt haben, das sind irgendwie nur, ich glaube, 7 Monate waren das, 7 Monate später. Was für ein Quatsch, so irgendwie alle Außenstehenden, mit denen ich so Kontakt hatte, haben gesagt, das ist doch Kappes, das klappt nie. Ja. Welche Firma gibt sich das? Und jetzt mussten sie es selbst ansehen. Also das hätten sie vorher wissen können. Und wie du schon sagst, jetzt klingt es halt so wie, ach, wir hatten Großes vor, aber irgendwie will keiner so richtig. Na ja, gut, machen wir es nächstes Jahr. Bisschen blöd. Und dann kam noch dazu, dass ja danach, die Meldung kam, dass die Cebit komplett eingestellt wird, weil es einfach nicht mehr zieht. Wobei da auch genügend Stimmen da sind, die sagen, naja, das hätte schon ziehen können, wenn das Hannover Marketing da nicht meint, für sich selbst eine Einnahmequelle vorrangig draus machen zu wollen, sondern auch mal ein bisschen auf die Hersteller eingeht.
Also für uns, die wir am Rande von Hannover leben oder so knapp außerhalb, ist das mit ein bisschen weniger Messen schon ganz angenehm, weil dann sind die Straßen nicht immer so verstopft.
Das stimmt, ja. Also ich bin gespannt, also auch hier mal eine Frage an euch, könnt ihr gerne auf happyshooting.de, Folge 591, wisst ihr schon, schreiben. Geht ihr überhaupt noch zur Fotokina? Zieht euch das noch? Oder sagt ihr, ach kommt, die Neuigkeiten, die sehe ich sowieso als erstes im Internet. Jetzt auch wieder Olympus hat neue Sachen angekündigt für jetzt Ende Januar, werden wir dann wahrscheinlich nächste oder übernächste Folge besprechen können. Da kriegst du ein Newsletter, wenn du da registriert bist. Wenn nicht, kriegst du das so über die Social Media schon irgendwie mit oder über die Blogs. Und ja, dann weißt du auch, was da kommt. Muss man da noch hinfahren? Ich weiß nicht.
Naja, so Messen sind ja auch fürs Networken da und so. Aber lasst uns mal wissen.
Ja.
Das interessiert uns ja auch. Also wir selber waren ja schon länger nicht mehr.
Nee.
So, pass auf. Nächstes Thema, Analog-News. Wir haben noch mal zwei analoge Geschichten hier drin. Das eine ist so ein bisschen interessant. Wir hatten vorhin schon mal kurz über Tetinal geredet, über das C41-Kit von denen.
Ja.
Tetinal ist ja ein sehr traditioneller Fotochemiehersteller. Eben die Farbchemie, die Presskits, also für C41, für E6, also für Farbnegativ, für Farbdias, da kennen wir sie. Tetinal ist auch bekannt, was Schwarz-Weiß-Chemie angeht. Fotopapiere machen die. Es gibt von Epson das SureLab. Das ist so ein Lab, also ein Fotolab für kleinere Fotohändler, so für hinten drin quasi, wo man es nicht ins Großlabor schicken muss. Das läuft als Drucksystem von Kodak und Epson, kommt aber eigentlich auch von Tetinal. Die sind auch umtriebig im Agrar- und Biogasbereich. Das weiß man gar nicht und haben auch irgendwie noch so eine Gesundheitsmarke, so Kosmetikmarke, Onzen, O-N-Z-E-N ist auch irgendwie von dem. Also die haben schon eine ganze Menge interessante Geschichten, aber ich kannte sie eben auch nur aus der Fotochemie. Ja, und die haben, das ist auch schon wieder ein paar Wochen her, Insolvenz angemeldet.
Hoppala.
Hoppala, ne? Tetinal in finanziellen Schwierigkeiten. Allerdings eine Insolvenz in Eigenverwaltung. das kommt, da gibt's wohl Abstufungen. Das, beim einen kriegst du einfach so einen Insolvenzverwalter vor die Nase geknallt, der das dann irgendwie ja managt oder abwickelt. Bei denen ist es wohl so, dass sie, also sie haben einen Antrag auf Sanierung unter Insolvenzschutz gestellt und dürfen das wohl auch selber machen. Also wer auch immer dann da zuständig ist, ich kenne mich da nicht ganz so gut aus, hat quasi gesagt, ja, ihr seid stabil genug, das ist keine echte Schieflage, sondern eine, aus der ihr euch selber raussanieren könnt. Es geht da auch nur um die Tetinal Europe GmbH, also die Auslandstöchter, die in den Großbritannien, Frankreich, Polen und so weiter sitzen, haben damit gar nichts zu tun. Die Produktion geht auch, die Gehälter werden noch weiter gezahlt. Es scheint wohl gekommen zu sein, weil da irgendwelche Lieferanten also nicht geliefert haben, obwohl sie schon Geld bekommen hatten oder sowas in die Richtung war das. Ja, es ist halt ne, manchmal schwierig. Gerade in dem Bereich werden auch die ganzen Margen werden knapper und die ganzen, ja, es ist halt nicht mehr das zentrale Thema, die Photochemie, und da kann man dann schon mal irgendwie in Probleme geraten. Also wir werden da einen weiteren Blick drauf werfen. Also wäre schade, weil Tetinal ist ein wichtiger Player in dem Bereich, und wenn der weg wäre, dann fände ich das doof.
Das ist insofern interessant, als dass wir natürlich so in unserer Bubble, so in unserem Wahrnehmungsfilter ja eher drinne haben, dass dieser ganze Analog-Fotobereich eher trendet, also eher zunimmt. Viele Leute holen sich analoge Kameras, probieren das auch mit dieser Filmentwicklung selber aus und solche Späße. Aber so im globalen Maßstab reicht das wahrscheinlich nicht.
Ich weiß auch nicht, also es nimmt tatsächlich zu, ja, aber es ist natürlich immer noch weit weg von und wird auch immer weit weg bleiben von den Mengen, die in den 90er Jahren irgendwie üblich waren. Mhm. Und es weiß natürlich nicht, wie die Firmen bisher, also in den letzten 20 Jahren gewirtschaftet haben. Ja, keine Ahnung. Also ist auf jeden Fall härter geworden für die, das ist schon mal ganz klar. Aber möglicherweise gibt's ja dann doch das ein oder andere interessante Projekt, durch das die Leute so ein bisschen wieder Spaß an der Sache bekommen können, weil es ist ja interessant, dass in dem Analogbereich tatsächlich jede Woche dann doch irgendeine andere News wieder rauskommt. Also der Bereich ist durchaus sehr, sehr lebendig.
Der wird bespielt, ja.
Der wird bespielt, unter anderem hier von einer Papierdunkelkammer für 35 Euro. Also ich rede von, also der Kai hat uns das in die Timelines gespült. Ich rede vom Paper Exposer. Das ist eine App, die, ich muss das gerade mal schauen, ob die, also auf iOS auf jeden Fall verfügbar ist. Nee, ist tatsächlich auch nur iOS leider. Das ist eine App, mit der du dein iPhone in einen Projektor umwandeln kannst. Also du stell dir vor, und ein bisschen Bastelarbeit gehört auch dazu. Also stell dir vor, du willst ein schwarz-weißes Negativ vergrößern.
Soweit,
so gut, ne? Dazu brauchst du einen Projektor. Mhm. Und der Projektor wiederum besteht, im Prinzip ist ein Projektor eine Kamera, ne? Der besteht aus einer Linse vorne oder einem Objektiv. Und dann einer dunklen Kiste, ne, also die Kamera oder das Projektorgehäuse, und dann einer Lichtquelle. Und das muss steuerbar sein. Das heißt, du hast, ja, es ist quasi notwendig, dass du da in irgendeiner Form ja, was machst. Wir haben es kürzlich schon gesehen, wer es gemacht hat, nämlich den einfachen Umbau einer Kamera in einen Projektor, und das war Intrepid. Die bieten ja mittlerweile so einen Projektorrückteil an für ihre Großformatkameras.
Genau, was das heißt, im Grunde genommen eine Lichtquelle ist, die zeitgesteuert werden kann.
Genau, es ist eine Lichtquelle, die hinten drauf kommt, und dann kannst du damit ganz einfach mit einem entsprechenden Stativ oder einem Copy-Stand oder sowas kannst du im Prinzip dann vergrößern. Und was dieser Mensch macht, der diesen Paper Exposer macht, diese App macht, ist, ja, der sagt, hier, nimm dir doch einfach deine Kamera, kannst du jede Kamera nehmen im Prinzip, und mach hinten drauf eine Lichtquelle. Die Lichtquelle ist dein iPhone.
Okay.
Aber das ist eine Lichtquelle. So.
Also sprich, analoge Kamera aufmachen, Deckel aufmachen, iPhone drauflegen.
Im Prinzip ja.
Okay.
Da bastelt er noch so ein bisschen mit so Kartons und so, bastelt er noch so ein bisschen eine Halterung dafür. Also hat er auch eine Anleitung, damit das dann ordentlich sitzt und auch lichtdicht sitzt da hinten. Hat dann noch irgendwie ein paar Tupperdosen, um darin dann tatsächlich die positive zu entwickeln. Aber es ist wirklich, also vom Aufwand her, nicht wirklich teuer. Die App selber kostet 5,50 Euro. Das ist aber aus meiner Sicht sehr unterstützenswert. Und dann ist eben deine Spiegelreflexkamera ist dein Vergrößerer, dein iPhone ist das Backlight und dann steuerst du das Ganze über einen Kopfhörerschalter. Also wenn du dann noch so einen Kopfhörer irgendwie anschließen kannst, dann kannst du das dadurch steuern. Und dann ist aber interessant, weil er unterstützt dann mit dieser App auch das Split-Rate-Papier. Es gibt, früher hat man in der Dunkelkammer Papier mit unterschiedlichen Gradationen gehabt. Gradation ist im Prinzip, wie sich die Kontraste ausformen. Also harte Gradation, kräftige Kontraste, weiche Gradation, wenig Kontraste. Das kennt man heute noch durch das Werkzeug Gradationskurve. Das ist das Kurvenwerkzeug, durch das man das simuliert. Und das geht heute mittlerweile eben mit sogenannten Split-Grade-Papieren. Du hast Papier, was sehr weich, aber auch sehr hart sein kann, je nachdem, mit welcher Lichtfarbe es belichtet wird.
Mhm.
Du kannst dann in der klassischen Dunkelkammer über Filter das entsprechend einstellen, also machst einfach einen Filter vor dem Projektor, damit die weiche Gradation kommt und kannst dann tatsächlich auch durch Abwedeln, Nachbelichten dann einzelne Teile des Bildes zum Beispiel mit einem stärkeren Kontrast machen. Also du kannst ganz coole Sachen machen damit.
Mhm. Also sprich, wenn du jetzt die Hauttöne eher weich haben willst und den Rest hart, dann könnte man das so kombinieren.
Zum Beispiel, ja.
Mhm, okay.
Das wäre so der Klassiker. Und jetzt hast du in deinem iPhone natürlich auch, ne? Kannst du, ist ein Bildschirm, da kannst du ja die Farben
kannst einstellen. Kannst du alles machen,
klar. Das heißt, du kannst vorher quasi einstellen.
Da brauchst du nicht mal abwedeln, weil die App kann ja dann entscheiden, welche Bereiche sie in welcher Farbe beleuchtet.
Ich glaube, das macht sie noch nicht, aber du kannst.
Kann aber kommen.
Naja, du kannst aber zumindest sagen, ich hätte gerne eine 5-Sekunden-Belichtung mit weicher Gradation und dann ein paar Sekunden Pause und dann eine 3-Sekunden-Belichtung mit harter Gradation.
Mhm.
Kannst das quasi dann ablaufen lassen. Das ist ziemlich cool, was das Ding macht, die kleine App. Muss man sich ein bisschen mit beschäftigen, das von der Bedienung her. Wenn man mal damit gebastelt hat, dann ist es ganz cool.
Da kann ja wirklich mal jemand gucken, ob man in der App tatsächlich schon, was weiß ich, so mit dem Finger über dem Bild eine Maske drüber legen kann, um zu sagen, hier, das soll in der Farbe gesendet werden und das in der Farbe.
Die App kann es nicht, aber ja, man könnte da mit Sicherheit noch weiter treiben. Ich finde es auf jeden Fall geil, weil witzig. Mit ein bisschen kreativem Bastelpotenzial hat man sich damit tatsächlich relativ einfach einen Vergrößerer gebaut und braucht dann eigentlich nur noch ein dunkles Zimmer und gut ist. Ist cool. Also fand ich ein klasse Projekt.
Ja, und du brauchst noch drei Schalen, ne? Mit Papier, Entwickler und Wasserbad.
Entwickler, Stoppbad, Fixierer, Wasser, genau. Wasser und so weiter. Ist alles relativ einfach.
Ja, kann man machen.
Jo. Ja,
schön. Eigene Abzüge zu Hause machen. Das ist natürlich dann die nächste Stufe.
Ja, lasst uns mal wissen. Also wer das mal austesten möchte, macht das ruhig und lasst uns.
Ja, zeigt Ergebnisse, genau. Find ich gut. Das hier übrigens auch.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Genau, kurz und schmerzlos, denn wir werden auch wieder unterstützt von Jimdo, wo ihr euch ziemlich einfach Webseiten bauen könnt. Also nicht nur ihr euch, sondern auch wenn euch mal jemand fragt, der nicht so computerbewandert ist, aber interessantes Handwerk hat oder ein Restaurant hat oder sowas. Ich bringe jetzt nicht schon wieder mein Eiswagenbeispiel, aber jeder sollte eine Webseite haben, wenn er irgendetwas da draußen verkauft, wo man
Vor allem eine eigene Webseite, dass man richtig. Also wenn man sagt, ich finde das immer ganz ganz schwierig, wenn ich irgendwo eine Website von irgendwas suche und dann lande ich immer nur auf deren Facebook-Seite. Ich bin ja mittlerweile echt kein Fan mehr von Facebook, was sie alles an Müll anstellen. Und eine eigene Website ist halt wirklich, du bist unabhängig von der Plattform und das ist einfach wichtig und es wird immer wichtiger. Es war mal sehr wichtig, dann haben die Plattformen sehr viel Business bekommen, aber mittlerweile sage ich, nee, es geht gar nicht ohne eigene Website und das geht mit diesem Jimdo und diesem Dolphin total einfach und
das man ist
muss
wirklich
nicht, man muss das nicht können, sondern das geht einfach mit hier Clicky Bunti und es ist einfach.
Richtig, da kannst du ja einfach die Seite zusammenstellen. Es muss ja nicht immer komplex sein, weißt du, wenn du irgendwie so einen Foodtruck hast oder irgendwie die kleine Pizzeria, die nur, weiß ich nicht, 5 Stehplätze hat oder sowas, aber Öffnungszeiten rein, ein paar Fotos davon zeigen, das geht alles total easy, mal ein Angebot da drauf machen für die Leute, die den Seiten folgen, super Ding. Und wenn man jetzt das ein bisschen komplexer macht, weil man sich vielleicht eine Webseite baut, die auch mehrere Seiten hat, dann konnte es in der Vergangenheit vielleicht ein bisschen nerven, wenn man dann sagt, oh, jetzt habe ich die erste Seite aufgebaut mit den und den Modulen. Die andere Seite, wo ich das andere Produkt oder die andere Nische bewerben möchte, die soll eigentlich genauso aussehen von den Inhalten her, nur die Texte will ich ändern. Da musste man sich die ganzen Module nochmal zusammenklicken. Ich meine, das ist jetzt Jammern auf hohem Niveau, aber man musste es halt machen. Das kann man sich inzwischen sparen, denn es gibt inzwischen eine Funktion, um eine ganze Seite zu duplizieren. Das heißt, wenn ihr die Seite angelegt habt, die ganzen Module und das Layout zusammengestellt habt, dann geht ihr einfach im Navigator hinter der Seite in dieses Kontextmenü und wählt dann da diesen Button Duplizieren. Und zack, habt ihr eine neue Seite, könnt da hingehen und dann einfach neue Bilder da reinziehen, also andere Bilder reinziehen, die Texte anpassen und seid auch schon fertig. Das finde ich ziemlich cool. Kann also durchaus sinnvoll sein, da mal mit einer Seitenkopie zu starten und dann spart man sich doch viele Klicks. Ja, tolles Ding. Wenn ihr das mal ausprobieren wollt, happyshooting.de/Jimdo, dann könnt ihr einfach mal kostenlos starten. Das bleibt auch kostenlos. Da habt ihr unten so ein kleines Banner, irgendwie so powered by Jimdo und nicht alle Funktionen zur Verfügung. Oh, wenn ihr mehr haben wollt, dann denkt an unseren Code Belichtigung. Belichtigung, kein Sprechfehler, spart ihr 15% mit auf die Pakete. Und wir sagen Dankeschön an Jimdo für den tollen Support und vielleicht kriegen wir von euch mal wieder ein paar Links an info@happyshooting.de geschickt von euren Seiten oder von den Seiten eurer Bekannten, die da entstanden sind.
Und dann stellen wir die auch vor
hier. Na klar.
Apropos sehr vorstellen. Schön. Wir haben Fragen bekommen über die Social Media und zwar von Boris.
Also nicht ich.
Sondern anderer Boris. Schreibt, eine Belichtungsautomatik geht ja bekanntermaßen oder angeblich davon aus, dass das Motiv 18% des vorhandenen Lichts reflektiert. Wo kommen diese 18% her? Googeln hilft. Man landet dann relativ schnell bei Ansel Adams Zone 5 als Referenzwert. Aber warum? Ja, das hat was mit damit zu tun, wie unsere Augen funktionieren. Also digital sind es tatsächlich 50%. Wenn man das also in Photoshop quasi auf 50% hellig, ein 50% helles Grau macht, dann ist das mit unseren Augen irgendwie bei den 18%. Wobei das unterschiedlich ist, nochmal je nach Kamerahersteller und Nikon ist da, glaube ich, eher bei 17. Aber es ist gut genug.
Ja. Also ich denke auch, also der Boris hatte da im Slack noch weiter hinterfragt, wie kommt man denn auf sowas? Ja, ich nehme nicht an, dass das irgendjemand wirklich in dem Sinne gemessen oder wissenschaftlich
belegt hat. Das ist mathematisch schon nachgemessen, also das ist jetzt nicht irgendwie so aus der Luft gegriffen, diese 18%.
Ja, aber ich glaube, da sind doch die Fotografen damals hergegangen, haben mal rumprobiert, oder? Bis dann irgendwann mal jemand gesagt hat, wenn du das automatisch belichten willst, dann was nehmen wir denn jetzt hier?
Ja. Nee, da bin ich mir gar nicht sicher. Also letztendlich brauchst du diese mittlere Helligkeit, damit du das Medium, was du belichtest, sei das jetzt ein Sensor oder ein Stück Film, möglichst optimal ausnutzen kannst, was den Kontrastumfang angeht. Darum geht es letztendlich. Und diese 18% sind eben Reflektivität, nicht Helligkeit, sondern Reflektivität. Das heißt, die Menge des Lichtes, was von einer entsprechenden Karte zurückkommt, also ich nehme jetzt mal die Graukarte als Beispiel, sind halt 18% des Lichtes, was dann auf dem Medium wieder der Hälfte entspricht des Kontrastes, also der Mittelwert quasi ist.
Ja, aber kann das jetzt beim Belichtungsmesser dahergegangen hat gesagt, wir gehen mal auf eine weiße Fläche mit 90% Reflektivität und eichen den Belichtungsmesser darauf. Hätte man ja auch machen können. Hat man aber nicht.
Wie das genau jetzt zustande kommt, das kommt aber rechnerisch zustande. Und vielleicht können uns ja die Optiker, Mathematiker das mal ein bisschen erklären. Vielleicht weiß das ja jemand, wie das genau zustande kommt.
Wie das historisch sich dahin entwickelt hat.
Richtig.
Also was mit einer Graukarte? Wir haben jetzt so eine 18% Graukarte und gehen auf die Mitte, also das, was wir jetzt als Null definiert haben in der Mitte, von wo aus es dann Plus- und Minusblendenstufen gibt. Man hätte ja auch sagen können, wir gehen mal auf ein Weiß. Und das ist unser Nullpunkt und von da aus gibt es nur Minus. Hätte man ja auch machen können.
Hat man aber nicht. Klar, du musst ja immer Referenzpunkte irgendwie zurechtlegen.
Wahrscheinlich wäre Weiß blöd gewesen, weil je nachdem, auf welchem Medium du fotografierst, kannst du ja unter Umständen auch noch heller machen.
Von da
war die Mitte wahrscheinlich besser. Weil die Mitte ist immer die Mitte.
In der Praxis ist es ja eh dann nochmal eine komplett andere Geschichte als im Labor, weil in der Praxis hast du Winkel, hast du Reflexionen, hast du, also da reicht es ja schon teilweise aus, die Graukarte ein Grad mehr nach links zu kippen und du hast eine andere Belichtung.
Also, die korrekte Antwort ist also, Fotografie ist eigentlich Magie. Das ist
genau.
Darauf kann man es, glaube ich, runterbrechen.
Genau.
Der Marco hat noch eine Frage. Der sagt nämlich, demnächst haben wir Maler im Haus eine Frage. In der Vergangenheit hatte ich je nach Tönung der weißen Farbe in Innenräumen Probleme mit dem Weißabgleich. Maler mischen oft noch etwas Tönung hinzu, um nicht so ein hartes Weiß zu haben. Was wäre denn jetzt der Tipp von uns oder der Happy Shooting Community? Einfach die Farbe ohne leichte Beimischung verwenden oder gibt es da einen Königsweg? Und dann wurde natürlich im Slack diskutiert, ob man denn eher ein bläuliches Weiß nimmt oder eher ein gelbliches Weiß nimmt, wenn man das an die Wand macht. Und ich kann zumindest aus meiner Erfahrung heraus sagen, dass es vielleicht, wenn man da auch mit einer Kamera arbeitet, wo man Livestream mit möchte, also so Webcam-mäßig, dann kann es sinnvoll sein, eher einen kühlen Hintergrund zu haben, also eher leicht ins Bläuliche zu färben. Weil dann eine Kamera, die man nicht manuell einstellen kann, ihren Weißabgleich entsprechend korrigiert und das Bild eher warm macht. Das ist angenehmer als bei mir. Ich habe nämlich sehr warme Tapeten, also sehr gelb-orangene Tapeten. Und der Weißabgleich, der dann dazu schlägt, das geht dann halt ins Bläuliche und dann sehe ich immer aus wie ein Schlumpf. Das ist nicht so clever.
Ach du, jetzt schiebst es auf die Tapeten.
Also. Natürlich, ja, ja. Ja, und wenn man jetzt aber fotografiert und manuellen Weißabgleich macht, dann ist es eigentlich egal, weil du machst das eh von deinem Setting, also von dem, was du da fotografierst, außer du hast jetzt natürlich wieder mit Reflexion zu tun. Das heißt, du machst jetzt einen Weißabgleich zum Beispiel auf deinem Blitzlicht, hast dann aber reflektierendes Licht von der Wand zurück. Das wird dann natürlich gefärbt. Dann würde ich tatsächlich eher neutrales Weiß bevorzugen, also eher einen gräulichen Ton ohne Beimischung. Sieht natürlich dann blöd aus, wenn man da drinnen wohnen will. Oder eine leicht warme Tönung, damit das reflektierte Licht dann eher ins Warme geht. Tja, also so würde ich das machen.
Tja, und dann fragt der Bruno noch, Chris und Boris, ihr macht Happy Shooting nun seit über 10 Jahren, jede Woche 568 Sendungen. Hattet ihr niemals Krisen oder Krach untereinander? Habt ihr niemals gesagt, jetzt reicht's, ich habe die Nase voll, ich kann nicht mehr, weil keine Zeit oder keine Kraft mehr? Naja, ich habe nun bald alle Folgen nachgehört, fehlt nur noch ein Jahr, seit Sommer 17 bin ich dabei. Ich konnte nur immer hören, dass euch Happy Shooting Spaß macht und ihr motiviert bei der Sache seid. Oder seid ihr Aliens oder Androiden? Fragezeichen, ihr seid echt klasse. Also Bruno, danke erstmal für das Lob, das ist cool. Ich glaube, dass, ja, es gibt, glaube ich, kein Geheimnis. Was natürlich hilft, ist, dass wir uns sonst nicht sehen. Also tatsächlich so, wenn wir jetzt noch irgendwie gemeinsam arbeiten würden oder irgendwie ständig noch miteinander unterwegs wären, dann wäre das, glaube ich, irgendwann, ne? Also, der Happy Shooting ist immer so ein ja, wie soll man das erklären? So ein separates Ding, ne?
Eigentlich schon, ja. Und ich muss auch wirklich sagen, dass die Community, das klingt immer so schleimerisch, aber so ist es einfach, dass die Community dann ganz, ganz großen Anteil an diesem Antrieb halt auch hat. Also, dass wir jetzt ganz spontan am Montag aber ich habe es relativ spät bekannt gegeben, nämlich ungefähr eine Stunde, bevor wir aufgenommen haben, dass wir heute aufnehmen und nicht morgen. Und trotzdem sind Leute hier live und hören hier zu und machen die Shownotes mit und diskutieren und schicken hier Links in den Slack und melden sich bei Twitter. Und das macht einfach unfassbar viel Spaß. Und als ich jetzt irgendwie die 4-5 Wochen krank im Bett lag und wir nicht aufnehmen konnten, Ja, das ist zwar im ersten Augenblick ist das so ein bisschen Erholung. Man muss jetzt nicht regelmäßig die Mails lesen. Also sollte ich auch nicht. Ich sollte die Computer ja ausmachen. Das war ja ärztlich befohlen. Und dann ist das schon entspannt. Da muss man das nicht lesen, keine Shows vorbereiten, nicht aufnehmen. Aber ganz ehrlich, es fehlt was. Also das ist irgendwie, es fühlt sich nicht richtig an. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich Android und habe es noch nicht gemerkt, aber weiß ich nicht. Ich brauche das auch.
Ja, also kann ich 100% unterschreiben und es hilft natürlich tatsächlich, dass man sich nicht ständig auf der Pelle sitzt. Muss man ganz klar sagen.
Ne? Ganz klar.
Also,
aber jetzt zusammen arbeiten wir die ganze Zeit
noch nicht. Nö. Nee, nicht wirklich. Also, dass man mal anderer Meinung ist über eine Sache, das ist normal. Das gehört ja dazu. Das ist ja auch ein kreativer Prozess hier. Ne?
Dann wird es ja erst spannend, so ein Thema.
Richtig. Und ich glaube, das, was natürlich auch hilft, ist, dass wir tatsächlich auch so von der Persönlichkeit sehr unterschiedlich sind und damit auch so ein bisschen Reibungspotenzial da ist, was dann aber auch die Sendungen wieder spannend macht und was es auch für uns wieder spannend macht. Mhm. Und dann haben wir halt auch mittlerweile so ein einigermaßen professionelles Verständnis dafür entwickelt, dass das so ist, ne? Dass das nicht immer nur Bienchen und Blümchen und ne? Das ist halt manchmal auch so ein bisschen holperig, aber im positiven Sinne, weil Richtig. Es kommt immer was Gutes hinten bei raus.
Ja, und wir diskutieren die Sendung ja vor der Aufnahme nicht zu Tode, sondern das ist ja auch so ein Geheimnis. Also du schmeißt da mal Themen rein, ich schmeiß mal Themen rein. Wir besprechen zwar mal ganz kurz, dass das Thema drin ist und worum es vielleicht so grob geht, aber vieles hören wir dann auch voneinander in der Sendung.
Ja, es ist ja ganz oft so,
haben es unabhängig voneinander schon gelesen, aber jeder hat natürlich einen anderen Blick auf die Sachen.
Und es ist tatsächlich so, dass wir, wenn wir was besprechen, vor der Sendung was besprechen, dass wir dann auch uns gegenseitig schon mal sagen, Moment, stopp, hier nicht weiter diskutieren, das machen wir in der Sendung.
Klick nicht auf den Link, lass dich überraschen.
Genau, schau es dir live während der Sendung an, dann ist die Überraschung auch echt. Ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein Ding, was das Ganze
ja, das so ein bisschen macht auch viel Spaß dann, ganz genau.
Ja, so ist gut, das waren erstmal eure Fragen und
mehr dann nächstes Mal.
Ja, wir haben, glaube ich, was im Terminkalender, aber uns rennt gerade ganz massiv die Zeit weg. Deshalb der Hinweis, werft eure Sachen in den Terminkalender. Nächste Woche machen wir dann hoffentlich mal nochmal, gucken wir mal, was alles drin ist. Das könnt ihr machen auf happyshooting.de/Terminkalender. Da dürft ihr Termine eintragen. Du hast jetzt den Würfel, ich habe den natürlich nicht mitgenommen, weil wir hier die ich habe natürlich auch meine Klingel nicht, eine Hupe nicht dabei. Aber wir haben eine Aufgabe aufzulösen, einen Gewinner zu ermitteln für die Tasche-Aufgabe.
Richtig.
Und ich habe mir hier rolldiceonline.com, ich habe mir einen 100er-Würfel digital rausgelassen, damit ich mitwürfeln kann.
Na super.
Die Tasche-Aufgabe hat 20 legitime Einträge.
Jawohl.
Es wurde einer rausgeworfen. Wir können an der Stelle nochmal ganz kurz die Regeln klar machen. Es geht natürlich bei diesen Aufgaben im Wesentlichen darum, dass ihr rausgeht und fotografiert. Ne? Das ist, glaube ich, das ist das unausgesprochene, offene Geheimnis. Das ist eine Motivationshilfe für euch, dass ihr einen Grund habt, rauszugehen und zu fotografieren. Dass man was dabei gewinnen kann, ist eine schöne Nebengeschichte, aber die Regel ist so, dass wir das Ganze auswürfeln, also dass wir jetzt nicht irgendwie sagen, so jurymäßig, das ist das beste Bild, sondern jeder hat die gleiche Chance. Letztendlich bestimmen aber wir, ne? Also wenn jetzt jemand einfach eine weiße Wand fotografiert, dann wird das halt nicht zugelassen. Es wird aber auch nicht zugelassen, wenn er dann einfach passend zum Thema in die Schublade greift und irgendwie ein uraltes Bild rauszieht, was ihr vor 5 Jahren mal gemacht habt. Natürlich könntet ihr jetzt an den EXIF-Daten schrauben, aber Leute, bescheißt euch da nicht selber.
Genau, und ihr betrügt euch eigentlich hauptsächlich selbst. Es geht ja darum, so ein bisschen ja das fotografische Gehirn mal zu massieren.
Genau, den Fotografenmuskel zu trainieren.
So schaut's
aus. Und das haben 20 von euch gemacht. Es gibt heute auch wieder was zu gewinnen, Boris. Du hast einen kleinen Preis im Anschlag.
Wir werden das zwar erst in der übernächsten Folge besprechen, aber ich gebe es schon mal raus, und zwar eine Glaskugel.
Uiuiuiui.
Sagt man was, wenn man mit einer Glaskugel, aber das Ideen dazu dann, wenn wir das Thema besprechen. Ja, gibt's eine Glaskugel.
Dann würfeln wir doch mal. Du darfst mal anfangen.
Mit den echten Würfeln am Vorrang.
Mit den 100er Würfeln.
50.
50 geht nicht. Jetzt klicke ich hier Roll Dice Online. 100 einmal. Also man stelle sich jetzt hier Würfelgeräusche vor. Das macht diese Seite leider nicht.
Klapper, 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 klapper.
42.
Klapper. Zu viel. 42. Ja, interessant.
Was? Die Antwort ist halt dann doch 42, ne?
Ja.
Dann mache ich nochmal 89. Ich glaube, der Zufallsgenerator ist kaputt.
80.
40.
90.
Was jetzt? 41. Sag mal.
Wir kommen doch noch hin. 97.
Das ist doch alles nicht wahr. Das ist doch Betrug. Das ist doch Betrug. Moment, ich bin dran. Ich bin dran. Es ist mir das Tab gerade abgerauscht. Hier, die 10.
Yay! The winner is Gold Focus. 5 Pocket.
Gold Focus 5 Pockets. Das ist ein Bild einer Jeans. Ah, interessant. Also das Thema war Tasche. Und jetzt frage ich mich, warum das 5 Pocket heißt, das Bild.
Ja, weil das also, von der 5 Pocket Jeans die fünfte Tasche ist. Das ist die kleine Tasche rechts oben, wo du so eine 2-Euro-Münze gerade mal rein, aber nicht wieder rauskriegst. Nee,
das ist die kleine Tasche. Früher hieß die mal Kondomtäschchen. Heute
die ist doch älter als Kondom.
Nee, aber das hat man früher bei uns so dazu gesagt. Okay. Mittlerweile ist es die AirPod-Tasche. Die AirPod-Tasche ist das mittlerweile.
Ja, aber den gibt es ja auch nicht mehr, ne?
Was, AirPod?
Ja. Ach ne, AirPod. Da war doch dieser iPod Mini oder sowas. War doch
nein, oder? Ich rede von AirPods. Das
der sind AirPod. Die kleinen Kopfhörer. Ja,
das
okay.
das Zahnseidedöschen.
Alles klar, von ja, verstehe.
Passt da genau rein, ist da immer drin.
Ja, also cool.
Also ist ein Foto von der Jeans, wie ihr gerade schon mitbekommen habt. Und zwar eben von dieser fünften kleinen Tasche. Und das ist relativ offensichtlich eine Männerjeans, weil die Frauenhosen auch heute noch ganz oft fast keine Taschen haben oder nur so Fake-Taschen haben, was ich total kacke finde und was auch viele Frauen total kacke finden.
Regt sich aber gerade Widerstand dagegen, das nimmt zu.
Ja, natürlich, und das ist auch gut so. Weil Hosentaschen sind was Gutes. So. Allein deshalb, Herr Goldfokus, du hast eine Glaskugel gewonnen und wir.
Ich finde es übrigens ganz schön in Szene gesetzt, das Bild, ne? Also das Bild schließt oben mit dem schwarzen Gürtel ab. Das gibt dem Bild oben so einen Abschluss, der aber noch offen lässt, was da noch kommt, denn rechts am Bildrand geht der Gürtel nicht durch, sondern ist die Gürtelschleife.
Der lässt offen, ob nach oben eine Wampe kommt oder keine.
Man kann sich das Bild einfach weiterdenken. Und unten rechts ist dieser Bogen von der, ich nenne sie jetzt mal vierte Tasche, sehr schön im Bild platziert mit dieser orangenen, gelben Naht oder goldenen Naht.
Sitzt sehr stimmig, ne?
Sitzt absolut passend. Und da drinnen wird quasi diese fünfte Tasche sehr schön gerahmt zwischen diesem Bogen unten rechts, zwischen dem Gürtel oben und zwischen der Naht, die eben da an der Tasche dann zum Gesäßteil hinten.
Das muss ich Moni zeigen, das Bild. Weil die näht ja auch und die ist immer so totunglücklich, wenn sie mal irgendwie eine Naht nicht ganz gerade hinbekommt. Und wenn ich sehe, wie das hier fuschig genäht ist hier an den, das ist
das,
ja.
Das sieht so ein bisschen aus wie von Hand besoffen genäht.
Also nichts gegen die Jeans, aber das ist ja.
Ich glaube, das ist Absicht, damit die so ein bisschen gerockt aussieht. Man könnte auch Gesichter sehen. Also diese beiden Knöpfe von der fünften Tasche, das sind so für mich die Augen. Und dann ist es entweder diese drei Striche der Mund oder aber das breite Grinsen mit dem unteren Bogen. Also mich lacht da irgendwas an.
Lacht dich da
was. Sehr schön gemacht. Tut ein bisschen weh in den Augen durch diese sehr stark herausgearbeitete Struktur von der Jeans, sehr kontrastreich.
Ja, da ist, glaube ich, der Clarity-Klarheitregler, glaube ich, ein bisschen ausgerutscht. Ja,
Schärfe, so Klarheit, ein bisschen übertrieben.
Das müsste nicht sein, aber
braucht das Bild nicht. Okay. Nee. Ja, Goldfokus, du hast gewonnen. Schick doch mal eine E-Mail an info@happyshooting.de mit einer Anschrift, wo ich dir die Glaskugel hinschicken kann. Stichwort Gewinner-Tasche. Hilft mir, um das zuzuordnen.
So, ich habe noch ein Bild, was ich gerne besprechen wollte. Bei uns ist das die Nummer Lass mich schauen. 16.
Ja, da
straight
gibt's
out of the Fototasche. Mhm. Das ist einfach mal wieder ganz hübsch, weil es dann halt doch mal die Perspektive wieder etwas umkehrt. Also in diesem Fall liegt die Kamera wohl irgendwie in der Fototasche und schaut von unten nach oben und nicht nur das, sondern du hast dann die Hand des Fotografen, also Florian hat das gemacht, hast du noch drin, wie er gerade eine Holger aus der Tasche nimmt, dann hast du ein Objektiv da stehen, dann hast du noch unten eine, das dürfte so eine Rolleiflex, beziehungsweise ein Nachbau, das ist eine
Yashica-Mat,
die da steht, mhm. Ja. Und dazu noch, was ich gut finde, von oben tatsächlich auch noch Licht, ne? Ja. Also du hast oben noch einen Blitz oder ein helles Licht, was dann auch noch so ein Starburst macht. Das ist so ein schön durchgestyltes Bild, das ist ganz sicher nicht zufällig entstanden, sondern Florian hat sich da richtig Mühe gemacht, das zu machen. Ich weiß auch gar nicht, mit was im Objektiv man sowas macht. Also wegen Mindestfokusabstand, vielleicht ist das auch gar keine Fototasche, sondern nur eine Simulation. Aber es ist auf jeden Fall, finde ich gut. Also alle Achtung, da ist richtig weit reingeflossen und das ist sehr gut rausgekommen.
Ja, schließt auch da schön ab, oben mit dem Objektiv, unten mit der Yashica, dazwischen dann schön gerahmt. Ja. Was schön komponiert, auf jeden Fall. Gab es zweimal diese Idee, habe ich gesehen. Die andere Variante, also Tasche von innen war jetzt keine Fototasche, aber Margu Josh hat auch eine Tasche von innen, also von unten nach oben fotografiert.
Genau.
Also das sehr, sehr schön. Auch sonst viele kreative Ideen dabei. Super Sache. Ja, habt ihr toll gemacht.
Sehr schön, da freuen wir uns sehr. Dann haben wir es, oder?
Ja, würde ich sagen, ne? Solange dein Akku dann noch da ist, sollten wir die Verabschiedung vorbereiten.
Och, wir könnten jetzt noch eine Stunde dranhängen, aber ist egal.
Okay.
Ich muss jetzt langsam mal Richtung Frühstück.
Sonst euer Tag fängt an, genau.
Unser Tag hat eigentlich schon angefangen. Wir sagen mal Danke allen, die dabei sind und jetzt auch mal allen, die jetzt außer der Reihe an einem Montag zugehört haben. Wann die nächste Sendung kommt, ist wieder so ein bisschen fließend. Das hat ein bisschen damit zu tun, wo ich bin, wie die Timings von anderen Sachen aussehen. Aber wir kriegen das irgendwie hin.
Ja, ich versuche diesmal dran zu denken, sobald wir einen Termin haben, dass ich das im Slack und auf Twitter kundtue. Das heißt, folgt einfach auf Twitter bnsonic. B-N-S-O-N-I-C, BNSonic, da werde ich das kundtun. Oder kommt in den Slack auf happyshooting.de/live, steht, wie ihr euch einladen lassen könnt. Und dann gibt es dort den Dienstags-18-Uhr-Kanal. Oder fragt einfach, wenn ihr reinkommt, in der Sofa-Ecke. Da seid ihr dann auf jeden Fall drin. Und dann
der Live-Kalender auf happyshooting.de/live ist gerade nicht so ganz zuverlässig. Nee. Aber wir versuchen es da auch noch irgendwie rein zu tun und
wir schauen mal. Ja. Erstmal drückt die Daumen, dass wir nächste Woche eine Leitung aus Neuseeland hierher aufgebaut kriegen.
Genau,
das wird schon spannend. Challenge,
der Rest wird sich schon irgendwie weisen.
Richtig. Ich habe hier alles vorbereitet, da kann nichts mehr schief gehen. Famous Last Words. Und in diesem Sinne würde ich sagen:
macht's
3, 2, 1. Happy Shooting.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.